ARD.
Donald Trump darf sich Hoffnungen machen. Hoffnungen, bald ukrainische Waffen kaufen zu dürfen. Sie haben richtig gehört. Die vor knapp 3,5 Jahren von Russland überfallene Ukraine hat mitten im Krieg moderne Abfang- und Kampfdrohnen entwickelt, an denen nun selbst die USA starkes Interesse zeigen. So erzählt es jedenfalls Präsident Wladimir Selenskyj im Interview mit dem amerikanischen Medienunternehmen Newsmax.
Es gibt viele Drohnen, die nur wir haben. Und wir diskutieren darüber mit Präsident Trump. Ich sagte ihm, dass ich wirklich Dinge von ihnen kaufen möchte, die nur sie haben. Er sagte mir, dass Amerika ukrainische Drohnen kaufen möchte. Ich möchte wirklich, dass Amerika uns hilft, unseren Luftraum zu schützen. Das ist sehr wichtig.
Der ukrainische Präsident plant, mit Unterstützung aus Washington eine Art strategisches Luftschild gegen russische Angriffe aufzubauen. Und damit herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 22. Juli und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und bleiben zunächst bei dem, was die Ukraine vor kurzem als Durchbruch im Kampf gegen Russlands massive Drohnenangriffe vermeldet hat. Die Entwicklung einer eigenen, effektiven und kostengünstigen Abfangdrohne. Von 4 ukrainischen Unternehmen und einem amerikanisch-ukrainischen Joint Venture entwickelt, soll sie die Attacken des Aggressors abwehren. Die Massenproduktion der Abfangdrohne soll mit Finanzhilfe von Unterstützerländern rasch vorangetrieben werden, der Stückpreis bei nur etwa 500 US-Dollar liegen. Die beteiligte Firma General Cherechnya Air veröffentlichte im Juli ein Video, welches das erfolgreiche Abfangen einer russischen Drohnenattrappe zeigt. Dies läute eine neue Ära in der Luftverteidigungstaktik ein, sowohl an der Front als auch im Hinterland. So schrieb der Hersteller ziemlich vollmundig dazu. Wir werden sehen, ob die Abfangdrohne wirklich helfen kann, den Himmel über ukrainischen Städten sicherer zu machen. Wie es grundsätzlich um die zuletzt massiv geforderte und streckenweise überfordert wirkende Luftverteidigung der Ukraine bestellt ist, das besprechen wir gleich mit Andreas Rapp vom German Institute for Defense and Strategic Studies, der Denkfabrik der Bundeswehr. Aber vorher schauen wir auf Bewegung an der diplomatischen Front, Kai, denn Vertreter Russlands und der Ukraine wollen am Mittwoch erneut direkte Gespräche in Istanbul führen. Da Moskau aber bei seinen Maximalforderungen bleibt, sind substanzielle Fortschritte in Richtung Waffenstillstand nicht zu erwarten, oder?
Ich hatte ja mal bei den letzten Verhandlungsrunden von Potjomkinscher Diplomatie von Seiten Russlands gesprochen, also davon, dass Moskau nur den Anschein erweckte, zu verhandeln. Wir lassen uns natürlich gern davon überzeugen, dass es diesmal anders wird. Immerhin, es soll ja wieder geredet werden. Aber die Vorzeichen, du hast es angedeutet, sind nicht wahnsinnig mutmachend. Kreml-Sprecher Peskow hatte erklärt, es lägen seit der letzten Runde im Juni 2 Vorschläge, 2 Memoranden auf dem Tisch, die sich, wie er sagte, diametral entgegenstünden. Viel Arbeit liege also vor den Verhandlern und er hat auch keinerlei Andeutungen gemacht, dass Russland irgendwie von seinen Maximalforderungen abrücken könnte.
Ja, und die lauten ja bekanntlich Ende der Waffenlieferungen, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und alle 4 von Russland beanspruchten Gebiete, also Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson plus die Halbinsel Krim, all das soll komplett in russischen Besitz übergehen. Und das hat die Ukraine als unannehmbar zurückgewiesen. Selenskyj fordert wie der Westen eine sofortige und bedingungslose Waffenruhe.
Von der ja im Moment überhaupt keine Rede ist. Und deshalb werden auch von ukrainischer Seite die Erwartungen ja runtergeschraubt. Präsident Selenskyj sagte wörtlich, diese Gespräche könnten nur dann Wirkung zeigen, wenn sie auf Ebene der Chefs stattfänden. Aber dass Putin mit Selenskyj persönlich zu reden bereit wäre, dafür gibt es derzeit eher keine Anzeichen. Das Unterhändlerteam bleibt wohl so, wie es zuletzt auch schon war von russischer Seite. Wo man Fortschritte erzielen könnte, wäre einmal mehr beim Thema Gefangenenaustausch. Aber jenseits dessen bleiben wir, glaube ich, beide eher skeptisch, Stefan. Denn dass Putin überhaupt jetzt Gesprächen seiner Unterhändler zustimmte, führe ich zumindest auf doppelten Druck zurück. Da ist zum einen Selenskyj, der am Wochenende darauf drang, wieder zu reden. Das könnte ich mir vorstellen, auch ein Signal an Trump in den USA, an uns, also an der Ukraine liegt es nicht. Und auch Putin hat ja ein Interesse daran, Trump wieder ein bisschen zu umgarnen. Es läuft ja dieses 50-Tage-Ultimatum mit danach womöglich greifenden und beißenden Zöllen. Und dass die USA neue Waffen liefern, kann Putin natürlich auch nicht recht sein.
Und beim Thema Waffenlieferungen gab es Montag ein Treffen der Ukraine Defense Group oder vielmehr, es war kein Treffen, sondern eine Videoschalte, glaube ich. Ziel war es, die jüngsten Verabredungen in die Tat umzusetzen.
Ja, das ist im Grunde das alte Rammstein-Format, zugeschaltet, also auch per Video, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Bevor wir über Patriots reden, fand ich bemerkenswert, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius seine einleitenden Worte dazu nutzte, zum Thema Verhandlungen nochmal dieses hier loszuwerden. Und ich bin mir fast sicher, dass er vor allem vorbeugen wollte, dass man in den USA in irgendeiner Form Putin auf den Leim geht.
Putin is following his war agenda with grim determination.
Putin verfolgt seine Kriegsziele mit grimmiger Entschlossenheit und es gibt kein Interesse an echten Verhandlungen. Morgens redet er vom Frieden, aber abends feuert er Drohnen und Raketen auf ukrainische Bürger und Zivilisten. Putin versucht sich mit diesem zynischen Spiel Zeit zu erkaufen. Er glaubt, dass langfristig seine Kriegsmaschinerie die Oberhand behält, aber er irrt.
Sehr deutliche Worte also, jetzt ist es an Deutschland und anderen zu beweisen, dass Putin wirklich irrt. Daher sind die Vorbereitungen für die Lieferung von Raketenabwehr im Gang. Es bleibt dabei, dass Deutschland ja Patriot-Systeme aus Bundeswehrbeständen liefern soll und die USA dann diese Bundeswehrbestände später wieder auffüllen, weil das auf diese Weise schneller geht. Bei der Finanzierung will auch Norwegen helfen. Die USA hatten ja auch schon der Schweiz signalisiert, dass deren bestellte Patriots sich verzögern würden. Also da gibt es durchaus Bewegung. Stark eingebunden in die Koordinierung, darüber hatten wir auch schon berichtet, ist der NATO-Oberbefehlshaber. Insgesamt, sagte Pistorius, bei diesem Treffen brauche die Ukraine 5 Patriot-Systeme, die man nun auftreiben und die Lieferung schnell organisieren muss.
Ja, und dass die Ukraine all das braucht, ist ja sehr offensichtlich, denn Russland macht weiter mit seinen massiven Drohnen- und Raketenangriffen Nacht für Nacht.
Ja, daran gibt es keinen Zweifel und das Thema Drohnen wirst du ja gleich noch vertiefen. Ich fand jedenfalls auffällig, dass ein dem russischen Verteidigungsministerium gehörender Fernsehsender dieser Tage einen fast schon Hochglanzfilm über die Drohnenproduktion zeigte. Eine gigantische, fast schon klinisch reine Fabrikhalle mit endlos scheinenden Reihen schwarzer, tödlicher, dreieckig geformter Drohnen. Angeblich die größte Produktionsstätte der Welt. Die Botschaft dahinter lautet natürlich, wir, Russland, sind unbesiegbar. Wobei, du hast es ja schon gesagt, die Ukraine an Gegenkonzepten sitzt und damit auch ja erfolgreich ist und zum Teil ja auch erfolgreich ist, damit den russischen zivilen Flugverkehr durch Drohnen in die Verzweiflung zu treiben, weil der immer wieder auf diese Weise lahmgelegt wird. Frankreich und die Ukraine wollen auch gemeinsam Drohnen bauen. Das hat der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bei seinem Besuch in Kiew bekräftigen können. Und er hat auch bei der Gelegenheit das 18. EU-Sanktionspaket gepriesen, hat nochmal klargestellt, dass die EU ja eine 10-mal höhere Wirtschaftsleistung als Russland habe.
The EU is a global superpower. When our interests are at stake, there are consequences.
Die EU ist eine globale Supermacht. Wenn ihre Interessen gefährdet sind, schlägt sie zurück, sagt Barrot. Wobei ich in Klammern immer hinzufügen würde, als alter Brüssel-Korrespondent, dass das nicht immer der Fall war und ist. Was Barrot auch getan hat in Kiew, ist, sich ein Bild von der russischen Zerstörung zu machen. Unter anderem wurde ja der Eingang einer Metrostation in der Hauptstadt in den letzten Tagen getroffen. Also genau der Ort, wo die Menschen eben Schutz suchen vor den Angriffen.
Dann gucken wir noch auf die militärische Lage. Kai, wie sieht es an den Frontlinien aus?
Aus meiner Sicht gibt es erstmal nicht das geringste Anzeichen dafür, dass die Ukraine hier in der Lage wäre, in die Offensive wiederzukommen. Wir erinnern uns, vor etwas weniger als einem Jahr, Anfang August 2024, war das der Ukraine ja in Kursk gelungen mit dieser Offensive. Die russische Armee rückt weiter, wenn auch sehr langsam vor, zum Beispiel was den Donbass betrifft, bei Toretsk, bei Chassiv Yar. Und dann berichten die Kollegen vom Institute for the Study of War, dass Russland seine Einheiten nördlich von Pokrovsk verstärkt habe zuletzt, um diesen Ring, um die Stadt eines Tages wirklich schließen zu können. Aber es gibt jetzt nach allem, was wir Stand heute sagen können, auch keinerlei Anzeichen, dass die russischen Kräfte so stark wären und auch im Hinterland so viel Verstärkung hätten, dass ein entscheidender Durchbruch in nächster Zeit an irgendeinem der Frontabschnitte gelingen könnte.
Dann, Kai, machen wir noch einen kurzen, zumindest gedanklichen Abstecher in die Welt der Kultur, der aber sehr eng mit diesem Krieg verknüpft ist.
Ja, wenn sogar schon die Streitkräfte einen Kulturausflug machen, dann ahnt man, wie politisch auch die Kunst bisweilen sein kann. In Italien und ja nicht nur da, sondern fast europaweit, auch in Deutschland wurde darüber berichtet, hatte es einige Aufregungen gegeben um einen geplanten Auftritt des russischen Dirigenten Valeri Gergiev nahe Neapel. Es wäre sein erster gewesen in Europa seit der russischen Invasion. Und die Regionalregierung dort hatte dafür gekämpft, dass dies stattfinden sollte, hatte sich dort teilweise auch ein Wortgefecht mit der Zentralregierung in Rom geliefert. Aber dieser Auftritt wurde nun doch abgesagt. Ich will jetzt gar keine Diskussion über Zensur oder darüber anzetteln, ab welchem Punkt man als Politik in die Freiheit der Kunst, der Kultur oder auch des Sports eingreifen sollte oder müsste. Aber aus meiner Sicht ist Gergiev insofern ein besonderer Fall, als er sich nicht nur ganz offen als Freund Putins bezeichnet, er hatte die Kunst auch genutzt, um politische Botschaften, und zwar Pro-Kreml-Botschaften, zu platzieren, hat die Krim-Annexion gut geheißen, hat in der syrischen Stadt Palmyra einst ein Konzert veranstaltet, nachdem russische Truppen dem Diktator Assad geholfen hatten, diese zurückzuerobern. Kurz, Gergiev und allem, wofür er steht, eine Bühne zu bieten, das wäre aus Europa in die Ukraine hinein durchaus ein Signal gewesen, ein fatales aus Sicht der meisten Kritiker.
Danke für den Überblick, Kai. Damit kommen wir zum Schwerpunkt dieser Ausgabe. Es soll einmal mehr um Luftverteidigung gehen, um den Drohnenkrieg und die Frage, mit welchen Waffen sich die Ukraine am besten gegen die russischen Luftangriffe verteidigen kann. Dazu haben wir in den vergangenen Wochen etliche Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen und wollen heute möglichst viele ihrer Fragen beantworten. Und ich bin froh, dafür den perfekten Fachmann gewonnen zu haben, und zwar beim German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS, der Denkfabrik der Bundeswehr auf dem Gelände der Führungsakademie hier in Hamburg, also gar nicht weit von unserem Funkhaus. Dort arbeitet als wissenschaftlicher Referent Andreas Rapp. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo, Herr Niemann.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie es eigentlich nicht so gerne haben, wenn Sie gefragt werden, ob Sie mal was zum Drohnenkrieg sagen können. Denn Sie unterscheiden zwischen dem, was an der Front passiert, und den Angriffen auf Städte und Zivilbevölkerung, richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist insbesondere, wenn man von Drohnenkrieg ganz allgemein spricht, dann ist immer alles gemeint oder nichts gemeint. Ich würde das gern immer unterscheiden. Wir haben einmal die Luftkriegsführung, wo sich Ukraine und Russland gegenseitig in der Tiefe bekämpfen, sprich über die Frontlinie hinweg auf die rüstungswichtige Industrie, auf verteidigungswichtige Infrastruktur, kritische Infrastruktur und im Falle Russlands auch auf die Zivilbevölkerung schießt und wirkt. Und das andere ist, was an der Front passiert, wo entsprechender Drohneneinsatz mittlerweile auch das Kriegsbild deutlich prägt und die Art und Weise, wie dort Krieg geführt ist, denke ich, nachhaltig verändert hat.
Dann fangen wir doch mit der Front an und dem, was sich dort abspielt in einem Bereich, der ja 10, 20, manchmal 40 Kilometer umspannt. Wie lassen sich russische Drohnen dort bekämpfen für die ukrainischen Soldaten im Vergleich zu früher? Das hat sich sehr verändert.
Als der Krieg begann, 22, war der Drohneneinsatz zwar schon durchaus da, aber er war noch auf relativ niedrigem Niveau, muss man sagen, was die Stückzahlen angeht. Drohnen vor allem zur Aufklärung eingesetzt von russischer Seite. Das sind kleinere Flugdrohnen, klein im Sinne von einige Meter groß, die dort beobachtet haben, die ukrainische vordere Stellung beobachtet haben, bis weiter nach hinten versucht haben, Gefechtsstände aufzuklären, Stellungen aufzuklären, Artillerie aufzuklären, um die dann danach zu bekämpfen. Am Anfang hat man diese russischen Aufklärungs- und auch Wirkungsdrohnen, die auch bekannt sind als Loitering Munition, relativ wenig Abwehrmaßnahmen dazu gehabt. Es bestand die Möglichkeit, mit den schon aus zum Beispiel den alten Afghanistan-Kriegen bekannten tragbaren Flugabwehrraketen wie Stinger oder so zu bekämpfen. Aber die sind auch endlich. Mittlerweile ist es so, dass Drohnen mehr und mehr durch Drohnen bekämpft wurden. Das ist ein relativ neuer Trend, den wir erst so seit ungefähr einem guten halben Jahr beobachten, dass er regelmäßig und mehr eingesetzt wird. Und auf ukrainischer Seite gibt es dort einige Entwicklungen. Das sind Drohnen, die sind relativ klein, kleiner als mannsgroß, haben in der Regel Flügel, also sind keine solche Quadcopter. Die werden gestartet, wenn per Radar, das ist derzeit wichtig, per Radar russische Drohnen aufgeklärt werden, dann wird die Abfangdrohne an die Aufklärungsdrohne der Russen rangeführt und dort in die Nähe gebracht und die explodiert dann und bringt dadurch dann die Aufklärungsdrohne zum Abschuss. Das funktioniert eigentlich nach dem, was man derzeit beobachten kann und was gemeldet wird, relativ gut. Russen haben dort adaptiert und bringen diese Abfangdrohnen auch mehr und mehr so zum Einsatz. Das ist, was sich im Bereich der Aufklärungsdrohnen und der Gegenmaßnahmen dazu tut. Da reden wir so in dem Bereich Front bis circa 40 bis 100 Kilometer so ins jenseits der Front immer in die gegnerische Seite rein. Das ist also wirklich entlang der Frontlinie, wo dann auch versucht wird, mit diesen Drohnen, mit den Aufklärungsdrohnen, wenn die Russen die einsetzen, entsprechend ukrainische Ziele zu finden, um die dort nachher mit Artillerie oder Raketen zu bekämpfen.
Jetzt sehen wir auch viel Bildmaterial von Frontabschnitten, wo Netze über Landstraßen gespannt sind, wo Fahrzeuge nochmal mit so einem Käfig geschützt werden. Wir sehen mitunter noch Pickup-Trucks mit Maschinengewehren hinten auf der Ladefläche. Ist das auch noch Realität in der Abwehr von Drohnen, dass mit diesen Mitteln versucht wird, russische Drohnen aufzuhalten zumindest?
Das sind wir jetzt nochmal in der Luftschicht drunter. Was ich gerade beschrieben habe, das war die taktische Aufklärung und die Gegenmaßnahmen dazu. Da reden wir dann davon, dass Drohnen im Höhenbereich bis zu ein paar tausend Metern bekämpft werden. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das sind wirklich dann die kleinen Drohnen, die entlang der Front gerade die Wirkung, Aufklärung und Wirkung der Truppe an sich dort erzielen.
Da reden und wir deutlich über niedriger fliegen.
Die FPV-Drohne, die fliegen teilweise in Baumwipfelhöhe bis ein paar hundert Meter, also ganz, ganz niedrig. Und das sind die Drohnen, mit denen vor allem die Ukraine derzeit versucht, sich diesen Ansturm der russischen Massen vom Leib zu halten und vor der Stellung wegzuhalten. Und die Ukraine hat dadurch angefangen, vor den eigenen Stellungen eine Zone zu etablieren, in der niemand mehr sich bewegen und länger aufhalten kann. Da reden wir so im Bereich 5 bis 10 Kilometer. Dort werden alle russischen Soldaten bekämpft, ungefähr 10 bis 15 Kilometer. Dort fährt kein Fahrzeug mehr und dann bis in eine Tiefe von ungefähr 40 Kilometer. Dort werden dann Gefechtsstände, logistische Einrichtungen und Vergleichbares bekämpft. Das ist auch der Bereich dort, wo neuerdings mehr und mehr diese optischen Fiber-Optik-Drones eingesetzt werden, also Drohnen, die mit Glasfaserkabel dort gesteuert werden. Das meiste sind funkgesteuerte Drohnen. Und die funkgesteuerten Drohnen, die kann man abwehren dadurch, entweder durch elektronischen Kampf.
Das ist das Jammen.
Da wird einfach das Jammen oder Spoofen. Also ich kann die entweder übernehmen oder ich kann sie abwehren oder der Bediener, der die steuert, hat auf einmal nur noch weißes Rauschen auf seinem Bildschirm und sieht nichts mehr und verliert dann die Drohne, weil die einfach die Verbindung zur Sendestation oder zu ihrem Bediener verliert. Das ist der elektronische Kampf, der ist sehr, sehr wichtig. Genauso wie die Drohne an sich wichtig geworden ist, ist der mitgewachsen. Das war auch der Grund vor allem, warum man dann diese optisch gesteuerten Drohnen entwickelt hat. Gegen die, wie auch gegen die andere Drohnen, besteht dann immer noch die Möglichkeit, die kann ich dann auch aus der Luft schießen. Da reden wir aber in der Regel über das, was man Fliegerabwehr nennt, Nah- und Next-Bereich. Da kommen dann vor allem Schrotflinten zum Einsatz. Es kommen passive Maßnahmen zum Einsatz wie Netze, um sich die Geräte einfach auf Abstand zu halten. Und mehr auch tatsächlich gegen Drohnen. Also es werden kleine Drohnen losgeschickt. Die sehen genauso aus wie die anderen. Also es sind kleine Quadcopter, also die man so auch zivil kriegt, so als Hobbydrohne. Und die werden dann den gegnerischen Drohnen entgegengeschickt, um die dann entsprechend meistens durch Berührung, manchmal auch durch Explosion, dann entsprechend aus der Luft zu holen. Das ist dann wirklich aber sehr, sehr kleinteilig und findet alles entlang der Front statt.
Und dann gibt es ja Drohnen, mit denen die Ukraine weit ins russische Hinterland hinein angreifen kann, militärische Ziele vor allem. Was sind das für Drohnen?
Das ist das, was man so in der Fachsprache als One-Way-Attack-Drohne bezeichnet. Also das sind Einweg-Drohnen mit größerer Reichweite. Die sehen ein bisschen aus wie kleine Flugzeuge, wie kleine Propellerflugzeuge. Es sind auch kleine Propellerflugzeuge, nur dass sie oft kein Cockpit mehr haben. Die sind ein paar Meter groß, die haben einen kleinen Propellermotor dran, die sind meist nicht elektrisch angetrieben, sondern haben irgendeinen Diesel- oder Benzinmotor drin und erreichen dann dadurch, wie ein Kleinflugzeug, so eine Cessna oder Vergleichbares, dann halt irgendwo Reichweiten in der Größenordnung 1000 Kilometer, teilweise auch mehr. Die weitest entferntesten sind mittlerweile mit so knapp 2000 Kilometer berichtet worden. Da kann dann in so einem Kleinflugzeug, je nachdem, was nachdem der Sprit geladen ist, noch übrig bleibt, dann nochmal so 50 bis 100 Kilogramm an Sprengstoff drin sein. Und die kriegen dann Flugwege einprogrammiert und fliegen dann los und versuchen dann dort das Ziel, das ihnen einprogrammiert ist, entsprechend dann zu treffen. Aufgrund der relativ geringen Ladung, die da drin ist, muss sich die Ukraine dort Ziele suchen, die man mit so kleinen Ladungen ausschalten kann. Da hat sich so ab Beginn 2024 gezeigt, dass Raffinerien zum Beispiel ein gutes Ziel sind. Zum einen gut, weil es direkt die russische Kriegsökonomie unterbricht und stört. Und zum zweiten, weil die entsprechend diese Raffinerietürme haben, die auf Sprengladungen relativ empfindlich reagieren.
Ja, ich bin dankbar, dass Sie die technischen Unterschiede so rausarbeiten, weil wir einfach immer oder viele einfach Drohne sagen und dann aber ganz unterschiedliche Dinge beschreiben. Das heißt, die Drohnen, mit denen die ukrainischen Streitkräfte gezielt russische Militärstützpunkte in Russland angreifen, sind natürlich kein Vergleich zu dem, was Sie als Hobbydrohne oder Baumarktdrohne beschrieben haben, die im Gefechtsfeld zum Teil eingesetzt wird. Wir reden da auch über Starrflügler dann, nicht? Also es sind keine Kopterdrohnen.
Ja, genau. Das sehen aus wie Flugzeuge, wie kleine Flugzeuge.
Und kosten dementsprechend mehr in der Herstellung.
Ja, da sind wir im Preis wahrscheinlich so im mittleren fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich in der Regel für okay. So eine One-Way-Attack-Drohne. Wenn wir in die Front vorgucken, die ganz kleinen, diese Hobby-Drohnen, also die FPV-Drohne wird sie auch genannt, also die First-Person-View-Drohne, da sind wir im Bereich, die kostet so unter 1000 Euro, je nach Ausstattung. Günstigsten um 300 rum, dann kommt es darauf an, ist Nachtsicht noch dabei und noch ein paar andere Sachen, sind sie optisch gesteuert oder nicht. Die höheren, mit denen man weiter das gegnerische Ziel beobachtet oder so, die sind, je nachdem, was für Beobachtungsausstattung drin ist, sind wir da im höheren 5- bis 6-stelligen Bereich. Das ist so die Preisklasse, wo wir dort bei den Drohnen sprechen.
Und die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle bei der Frage, welche Waffensysteme sind die richtigen, um Bedrohungen abzuwehren. Dann kommen wir mal auf die massiven Luftangriffe auf ukrainische Städte, auf Kiew, auf Odessa, auf Sumy. Was hilft denn gegen Russlands Angriffe mit ballistischen Raketen? Welche Waffensysteme braucht man, um ballistische Raketen abzuwehren?
Also das Erste ist, das, was ich gerade beschrieben habe, One-Way-Attack-Drohnen, ist überhaupt gar kein Vergleich zu ballistischen Raketen. Von daher ist auch die Aufklärung und Abwehrweise eine komplett andere. Bei einer ballistischen Rakete, da reden wir über einen relativ großen Flugkörper, der wiegt in der Regel so um die 2 oder mehr Tonnen. Der wird irgendwo relativ senkrecht gestartet. Der fliegt sehr, sehr hoch. Das kann bis an den Rand der Atmosphäre gehen und fällt dann von dort oben, nachdem dies ausgebrannt ist, wieder runter. Daher der Name ballistische Rakete. Der stürzt also steil aus mehreren Dutzend Kilometern Höhe aufs Ziel runter. Erreicht dabei Endgeschwindigkeiten von was man Hyperschall nennt, also mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit. Und die Sache ist die, um solche Raketen im Anflug auf ein Ziel zu bekämpfen, die relativ schwer sind, relativ massive Blöcke aus Stahl und Sprengstoff darstellen, die jetzt einfach nach unten fallen, da muss ich entsprechend die A treffen, so ein schnelles Objekt, das so weit hochfliegt, und B, ich muss da so eine Wirkung drauf bringen, dass das noch aus seiner Flugbahn abgelenkt wird entsprechend. Und da gibt es nur wenige Systeme, die das können, wie zum Beispiel das Patriot-System.
Das ja deswegen auch auf der Wunschliste von Volodymyr Zelensky ganz oben steht und bei allen Ukraine-Konferenzen ein großes Thema ist. Die Vorstellung von vielen ist ja, dass ein paar Patriot-Systeme ukrainische Städte dann komplett schützen würden. Ist das so? Also wenn man so ein Patriot-System bei Kiew aufstellt, ist dann die ganze Hauptstadt sicher?
Also ein System reicht schon mal nicht aus. Wenn wir von Patriot-System sprechen, dann muss man mal ein bisschen gucken, was da drin steckt. Das Herzstück von Patriot ist ein Radarsystem. Und dieses Radarsystem kann, wenn es aufgebaut ist und aktiv überwacht, in eine Richtung schauen. Das ist ein Segment ungefähr, wie wenn sie ein Drittel von der Pizza rausschneiden ungefähr. Mhm. Und in diese Richtung kann das gucken, ungefähr 120 Grad. In die Richtung kann es gucken und wirken. Um also einen kompletten Kreis, 360 Grad abzudecken, bräuchten sie schon mal drei für den Rundumschutz für das System. Und dann ist in jedem System, neben dem Radar ist da noch mit drin, eine Kontrollstation, wo der Waffeneinsatz koordiniert wird. Es gehören dann die Abschusseinrichtungen dazu, von der aus die Raketen abgefeuert werden und entsprechend die Vermeldetechnik, die das Ganze dann miteinander verbindet. Von dem her, um eine Stadt wie Kiew rundum zu schützen, müssten wir wahrscheinlich mindestens drei einsetzen, die einmal komplett die 360 Grad abdecken. Gegebenenfalls da noch überlappend und verstärkt, um entsprechend ein Patriot-System ungefähr, wenn acht auf so einem Abschussgestell sind, in der Regel so um die vier Raketen drauf. Wenn acht solche Abschusssysteme zu einem System dazugehören, haben sie ungefähr um und bei. Sie können mehr dazustellen, ein paar wegnehmen. Aber das ist so eine Größenordnung, bis zu 30 Raketen, die sie dort direkt abschussbereit hätten. Wenn sie denken, dass sie mehr brauchen, müssten sie entsprechend ein zusätzliches System noch mit dazustellen.
Aber so ein System, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, dieses System, das soll, wenn ich das richtig verstanden habe, etwa 1 Milliarde Euro kosten, richtig?
Ja, insgesamt ja. Also mit allen Komponenten, die ich da gerade erwähnt habe, also Radar, Abschusseinrichtung, Kontrollstation, Fernmeldetechnik, sind wir ungefähr in der Größenordnung 1 Milliarde, ja.
Und ein Schuss, also eine abgefeuerte Rakete, kostet wie viel dann?
Da sind wir im Bereich um die 4 Millionen rum.
Für einen,
also eine Rakete? Es gibt unterschiedliche Raketentypen und sowas, die mit unterschiedlichen Preisen versehen ist. Da kommt es wahrscheinlich immer noch drauf an, wer einen Vertrag macht. Es gibt bei Lockheed Martin, dem Hersteller, jetzt nicht eine Preisliste, wo steht, was da eine kostet genau. Aber in der Größenordnung, das ist so das, was man üblicherweise an Zahl findet. Eine Rakete, 4 Millionen Euro.
So, und dann gibt es Lieferschwierigkeiten bzw. Schwierigkeiten zu entscheiden, welche Länder aus ihren Beständen was abgeben. Die Bundeswehr hat ja selber jetzt auch nicht mehr so viele in petto, richtig?
Deutschland hatte, bevor der Krieg losging, 12 Systeme insgesamt. Davon haben wir jetzt nach meiner Kenntnis 3 abgegeben an die Ukraine. Und wir wollen aber soweit wieder nachbeschaffen, dass wir dann irgendwann mal Ende des Jahrzehnts wohl bei 17 sind. Das ist das ungefähr, was wir mengenmäßig haben.
Wir haben allerdings auch
mittlerweile um die 6 Systeme haben. Das ist das, 3 davon aus Deutschland und 3 andere aus anderen Quellen.
Genau. Deutschland hat aber auch 2 Systeme abgestellt, um in Polen den Umschlagplatz für westliche Waffenlieferungen, wenn ich das mal so nennen darf, abzusichern, richtig? Also da stehen auch 2, die eigentlich zur Bundeswehr gehören.
Also wo die jetzt genau, welches System gerade wo eingesetzt ist im Rahmen der integrierten Luftverteidigung, das kann ich jetzt im Detail gerade nicht sagen.
Aber es ist jedenfalls nicht einfach, so ein System mal eben woanders hinzuschieben. Es bedeutet aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass auch Deutschland, dass auch wir jetzt nicht alle unsere Großstädte abgesichert haben mit den Patriot-Systemen, die wir haben.
Also wenn Sie sich jetzt ausschließlich nur auf Patriot verlassen würden, um quasi einmal Patriots um Berlin zu stellen, um Hamburg, wo auch immer, oder entlang komplett einer Grenze aufzustellen, dann würde das wahrscheinlich knapp werden. Aber das ist beim Rahmen einer integrierten Luftverteidigung auch nicht der Punkt. Dort würden sie mehrere Systeme innerhalb der NATO, verschiedene Länder haben, die ihre Systeme entsprechend aufstellen. Sie haben noch die Möglichkeit, zum Beispiel von Schiffen aus maritim mit abzufangen. Mhm. Und es gibt noch die Möglichkeit, jetzt nicht gegen ballistische Raketen, aber gegen andere Bedrohungen, wie zum Beispiel Marschflugkörper oder so, die dann auch noch mit Flugzeugen entsprechend zu bekämpfen. Also es ist dann mehr als das Patriot-System, was im Rahmen von einer Gesamtluftverteidigung zum Einsatz kommen würde. Aber wenn es nur darum geht, zu sagen, ich habe jetzt so und so viele Patriot-Systeme und die würden alles abdecken und sind sozusagen die Vollkaskoversicherung. Das ist, denke ich, nicht der Fall.
Dann kommen wir mal zu den anderen Angriffen, denen ukrainische Städte ausgesetzt sind, die Drohnenangriffe, mit Drohnenschwärmen, ja. Was ist das für eine Taktik der russischen Streitkräfte und welche Folgen hat das für die Luftverteidigung der Ukraine?
Was wir derzeit beobachten können, ist, dass Russland alle paar Tage einen größeren Angriff auf ukrainische Städte startet. Oft, meist ist Kiew dabei das Ziel, aber auch andere Städte geraten dort ins Visier. Was abgeschossen wird dort auf die Städte, ist meistens ein Mix. Das sind zum einen One-Way-Attack-Drones, die wir vorher schon beschrieben haben, also kleinere Flugbomben. Das sind die, die sie ursprünglich aus dem Iran hatten, mittlerweile mehr und mehr selber produzieren können.
Die Shahed-Starflügler, wie wir sie nennen.
Also ja, richtig. Das ist ein kleines Flugzeug mit einem Delta-Flügel dran. Also in der Draufsicht sieht das relativ dreieckig aus. Das sind kleinere Fluggeräte, die wiegen ungefähr 200 Kilo, haben ungefähr 50 Kilogramm Sprengstoff drin, können relativ mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 200 Kilometer pro Stunde Entfernung meistens so um die bis zu 1000 Kilometer zurücklegen. Und die werden über GPS oder das System GLONASS gesteuert. Die haben ihre Zieldaten, die versuchen die Zieldaten anzufliegen und sich dann dort auf dieses Ziel zu stürzen. So genau, dass denen möglich ist. Wenn die mal abgeschossen sind, gibt es in der Regel keine Möglichkeit mehr, die noch nachzujustieren oder nachzusteuern. Das ist also abfeuern und vergessen. Mhm. Davon setzen sie relativ viele ein. Da reden wir in der Regel von mehreren hundert mittlerweile, die dort dann angeflogen kommen. Und die werden entlang der gesamten Frontlinie und fast der gesamten Grenze zwischen Russland und Ukraine koordiniert gestartet und fliegen dann auf unterschiedlichen Wegen durchs ganze Land, dass sie nach Möglichkeit zum gleichen Zeitpunkt an ihrem Ziel ankommen. Um jetzt nicht irgendwo schmale Korridore irgendwo zu bieten, wo man die ganze Luftverteidigung konzentrieren könnte, sondern nach Möglichkeit die ukrainische Luftverteidigung über das ganze Land auszudehnen und
zu überfordern. Ja. Mhm.
Ja, richtig. Und das Ziel ist, nach Möglichkeit viele gleichzeitig dort ans Ziel oder ins Ziel zu bringen, um auch dort im Endanflug nach Möglichkeit die Flugabwehr und die Luftverteidigung zu überfordern. Die werden meistens noch gemixt mit weitreichenden Marschflugkörpern, die von Flugzeugen abgeschossen werden. Und dann können auch noch ballistische Raketen mit dazukommen, die dann relativ gleichzeitig alle ankommen. Also insgesamt, das ist der taktische Aspekt, soll die Luftverteidigung überfordert werden, um möglichst viele dieser Waffen ins Ziel zu bringen. Und was die Ziele selber angeht, das ist ja vor allem zivile Infrastruktur, das sind Wohngebiete mit dabei. Es ist auch Rüstungsindustrie und es ist aber auch Energieversorgung, was immer im Schwerpunkt ist. Das Ziel ist, neben der Störung des Lebens und der Möglichkeit, ökonomisch und so weiter Krieg zu führen, vor allem aber auch den Willen der Ukraine zum Weiterkämpfen durch Terror zu unterminieren und die Städte an sich, in die sie eingesetzt werden, nicht mehr lebenswert zu machen, so dass die Menschen dann irgendwann mal sagen, ich muss hier weg, ich muss fliehen, ich halte das nicht mehr aus, jede Nacht in der Metro schlafen. Das ist ein großer psychologischer Moment, der dann noch mit dabei ist, neben den tatsächlichen Schäden und Verlusten, die da angerichtet werden.
Wir hatten ja den Eindruck, lange die ukrainische Flugabwehr sei in der Tat überfordert. Dann kamen aber Nachrichten aus Kiew auch vom Präsidenten verbreitet. Die Ukraine hätte selbst eine Abfangdrohne produziert, die, ich mag das Wort Game Changer nicht im Zusammenhang mit Krieg, aber die das Blatt vielleicht wenden könnte. Was wissen Sie über diese ukrainische Abfangdrohne, die ja offenbar, haben wir vorne gehört, sogar exportiert werden könnte?
Also das ist eine relativ neue Entwicklung, die zumindest ich gesehen habe. Die heißt Odin. Das sieht ein bisschen aus wie ein relativ kurzer Torpedo, so in ungefähr einen guten Meter Länge, an dem seitlich vier Propeller rausgucken, die das antreiben. Und das sind Hochleistungsdrohnen mit relativ kurzer Reichweite. Die fliegen ungefähr Größenordnung bis zu 10 Minuten, dann ist der Akku leer. Erreichen aber relativ hohe Geschwindigkeit für so eine Drohne, im Bereich so um die bis zu 300 Stundenkilometer. Und damit sind die in der Lage, diese Shahed-Drohnen, die die Russen einsetzen, abzufangen und dann die sind dazu ausgelegt, die per Rammstoß aus der Luft zu holen. Also mehr oder weniger per direktem Treffer. Die sind relativ neu und werden gerade im größeren Stil erprobt und zeigen dort wohl gute erste Resultate.
Und sollen kostengünstig sein nach allem, was wir hören, also um und bei 500
Euro. Da sind wir im Bereich, also ich habe wenig Zahlen dazu gehört, aber alles, was ich gehört habe, war so im Bereich vierstellig ungefähr, niedriger vierstelliger Bereich.
Und damit günstiger
damit
als die Herstellung
sehr,
einer
sehr
Shahed.
Günstig. Günstiger genau als die Shahed-Drohne selbst, wo wir so vom Stückpreis je nach Ausstattung von 20.000 bis 50.000 Euro ungefähr ausgehen muss.
Dann kommen wir mal zu den Waffensystemen, die vielleicht auch Deutschland beisteuern könnte oder schon beigesteuert hat. Da gibt es Zuhörerfragen dazu. Armin Philipp etwa fragt, warum man lange nichts mehr gehört hat vom Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, der doch ideal gegen die langsam fliegenden Shahed-Drohnen sein müsste. Und auch Oliver Ganz will wissen, warum wir nicht mehr der vielen ausrangierten Gepard-Panzer liefern, die effektiv und kostengünstig diese Drohnenangriffe abwehren könnten.
Also der Gepard, das ist ja ein relativ altes Flugabwehrsystem, das die Bundeswehr in den 70er Jahren beschafft hat. Ich meine, die Erstauslieferung an die Bundeswehr war 1976. Und die ist auch vor ungefähr 15 Jahren in der Bundeswehr aus der Nutzung gegangen. Das heißt, die Bundeswehr hatte gar keine mehr. Die knapp über 50, die wir als Deutschland an die Ukraine geliefert haben, die haben wir aus der Industrie zurückgekauft, die die nach Nutzungsende wieder zurückgenommen hatten. Und das ist jetzt nur meine Kenntnis. Damit sind wir, was Deutschland angeht, meine ich auch ziemlich durch, was dieses System angeht. Es gab oder gibt, meine ich, noch eine Initiative, aber da habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr davon gehört, über die USA jordanische Geparden, die dort noch einsetzen, zurückzukaufen und der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Aber da weiß ich gerade nicht, wie da der Sachstand ist. Da würden wir über weitere ungefähr 50 sprechen. Aber insgesamt, das ist richtig, hat sich der Flakpanzer Gepard gerade im Einsatz gegen diese langsam fliegenden Drohnen sehr gut bewährt. Aber das ist auch, war zu erwarten. Dazu ist er schließlich mal gebaut worden, Hubschrauber und Tiefflieger abzuschießen. Aber auch gegen Marschflugkörper, die ein bisschen schneller fliegen, die im Tiefflug dann dort entsprechend über der Ukraine unterwegs waren. Nach meiner Kenntnis leisten die dort sehr, sehr brav ihren Dienst und tun das, wofür sie hergestellt wurden. Sehr erfolgreich.
Unser Hörer Nils Kagel fragt, warum wird nicht das mobile Flugabwehrsystem Skyranger 30 an die Ukraine geliefert und danach auch massiv für die NATO produziert? Nach dem System fragt auch der Hörer Armin Philipp. Das ist faktisch der Nachfolger zum Gepard, richtig?
Also da gibt es zwei insgesamt Nachfolger zum Gepard. Also der Gepard zu beschreiben, das ist eine Flugabwehrkanone, das ist eine Schnellfeuerkanone beim Gepard 35 mm Kaliber, die so auf ungefähr bis zu 5 Kilometer Entfernung und 3,5 Kilometer Höhe Radar gesteuert, aber auch optisch gesteuert, aber Radar ist hauptsächlich Flugziele da bekämpfen kann. Wie gesagt, der Gepard selbst ist aus der Nutzung. Das System selbst ist weiterentwickelt worden. Es gibt dort zwei weitere Entwicklungslinien. Das eine ist SkyNext und das andere ist SkyRanger. Der SkyNext, den kann ich auf den LKW hinten drauf schnallen. Der hat auch eine 35 mm Kanone und ein Radar. Das sind jetzt zwei zur Erprobung und so im Einsatz in der Ukraine. Und beim SkyRanger, nach meiner Kenntnis, sollte der in der 35 mm Version auf Leopard 1 Fahrgestell dann auch geliefert werden. Das ist aber noch nicht so weit, entwicklungs- und produktionsmäßig. Das ist zumindest mein letzter Sachstand davon.
Aber als System durchaus geeignet, melden jedenfalls auch die Ukrainer zurück, nach dem, was wir hören. Die testen das da unter realen Bedingungen.
Vor einigen Tagen kam erst Video, das wurde über die sozialen Medien da geteilt. Das soll den Einsatz von Skynext zeigen, wie das erfolgreich in der Ukraine Shahed-Drohnen bekämpft.
Dann schreibt ein Hörer zu einem ebenfalls aus drei Fahrzeugen bestehenden leichten Flugabwehrsystem Wiesel 2 Ocelot. Was können Sie uns dazu sagen? Das ist eher Nahbereich, ne?
Ja, und davon gibt es, glaube ich, gar nicht viele mehr. Das ist das, was in der Bundeswehr übrig geblieben ist von der Flugabwehrtruppe, die wir ja so um kurz nach 2010 aufgelöst haben. Das waren die leichten Flugabwehrkräfte mit dem Waffenträger Wiesel, wo das Ocelot-System, das sind Stinger-Raketen verbaut. Und da haben wir nach meiner Kenntnis noch zwei Systeme, die derzeit in der Luftwaffe sind. Also das ist zu wenig, um da einen ernsthaften Unterschied zu machen.
IRIS-T, ein System, was hoch gelobt wird als nahezu 100% treffsicher. Die Bundeswehr hat 6 geordert, wenn ich richtig informiert bin. Können Sie das mal beschreiben? Würde das Blatt wenden können und wie kann man das einsetzen zum Schutz ukrainischer Städte?
Also die IRIS-T ist ein Flugabwehrsystem mittlerer Reichweite. Da reden wir ungefähr Entfernungsbereich bis ca. 30, 40 Kilometer und einen Höhenbereich bis 20 Kilometer Höhe bei einem Systempreis von, also das gesamte System mit einem Radar und mehreren Werfern dran, ähnlich wie bei Patriot, dann allerdings von lediglich in Anführungszeichen 140 Millionen pro System. Und da kostet der Schuss auch ein bisschen weniger, 250 bis 500.000, je nachdem, das sind so die Zahlen, die ich dazu gefunden habe. Wurde jetzt zum ersten Mal in der Ukraine überhaupt eingesetzt. Die haben das auch vor der Bundeswehr bekommen und sind sehr zufrieden mit dem, was das Feedback war, wie das funktioniert hat, weil das schießt und trifft. Und es ist gut geeignet, um alle möglichen Arten von Luftbedrohung Herr zu werden. Gegen die größeren ballistischen Raketen wäre ich skeptisch, ob das da funktioniert, weil der Lenkflugkörper relativ klein ist.
Dann kommen wir zum Schluss. Keine Debatte über Flugabwehrsysteme ohne Taurus zu erwähnen, der deutsch-schwedische Marschflugkörper. Der ist ja das Pendant zur britischen Storm Shadow und dem französischen Scalp und bei der Bundeswehr, glaube ich, seit 20 Jahren schon im Einsatz. Was ist der Vorteil oder was wäre der Vorteil für die Ukraine, wenn sie Taurus hätten?
Ich meine, es ist ein weiterer Marschflugkörper im Arsenal wäre das. Der hat so ein paar Vorteile, was das angeht, dass er in der Lage ist, relativ niedrig am Boden entsprechend sein Ziel anzufliegen, sodass relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er sein Ziel auch tatsächlich erreicht. Man kann dort wohl relativ auch komplexere Routen einprogrammieren. Also er fliegt dann nicht nur stur geradeaus, sondern über Wegpunkte und auch über Bodenfolge dann ziemlich nah sich am Boden bewegen. Und der Sprengsatz, der da drin ist, der ist relativ hoch entwickelt und dazu gedacht, eigentlich am Bunker zu knacken und dann erst im Inneren nach einer bestimmten Zeit, die man entsprechend einstellen kann, dann zu explodieren.
Das ist dieser intelligente Zünder, PIMF, glaube ich, genannte. Der Hörer Friedrich Seidel macht aufmerksam auf die Besonderheit beim Taurus, auf den Penetrator und PIMF, also diesen intelligenten Zünder. Können Sie die Funktionsweise nur kurz erklären, also die Penetrator-Technik und dann der intelligente Zünder?
Also der Taurus ist dafür optimiert worden oder dazu gebaut worden, um relativ präzise gehärtete Ziele auszuschalten. Das bedeutet Bunker und Vergleichbares. Das ist vom Flugprofil her, der fliegt relativ niedrig an, steigt dann kurz vor Zielerreichen an und stürzt sich dann senkrecht von oben rein in das Ziel. Und der Explosionsladung vorgeschalteter harter Block durchschlägt erstmal das Ziel, dringt dort ein und explodiert dann erst im Inneren. Und damit ist dann so, wenn Sie sonst gehärtete Sachen sprengen wollen, wenn man einfach von außen Explosivstoff da drauf schmeißt, dann verpufft das einfach. Und dieser PIMF, der bringt das dann halt mit sich, dieser Zünder, dass in das Ziel erst eingedrungen wird und dann erst im Inneren sich zerlegt und umsetzt und dann wird die ganze Explosionsenergie im Inneren frei und wirkt nach außen und dadurch wird dann das Ziel mit einer größeren Wahrscheinlichkeit tatsächlich dann auch zerstört.
Und das würde einen Unterschied machen natürlich, wenn man Bunkerziele erreichen wollte in Russland.
Das ist richtig. Also gegen alles, was unterirdische oder besonders gehärtete Ziele angeht, wäre der Taurus gut geeignet.
Kommen wir am Schluss noch zu einem System, nach dem viele Hörerinnen und Hörer gefragt haben. Die wollen wissen, warum die Ukraine nicht sowas Ähnliches wie Iron Dome haben könnte, also ein Kurzstreckenraketen- und Artilleriegeschosse abfangendes System, wie Israel es ja hat. Können Sie mal beschreiben, wie das in Israel funktioniert und warum es unter Umständen vielleicht nicht übertragbar ist für die Ukraine?
Also das Iron Dome System ist ja ein System, das insgesamt zur Luftverteidigung Israels gehört. Die israelische Luftverteidigung ist mehrlagig und Iron Dome ist so die Abwehr dann im wirklich letzten Nahbereich. Der Iron Dome verschießt relativ kleine, dafür auch relativ günstige Raketen, ist aber eigentlich nur geeignet, um auch relativ kleinere Bedrohungen aus der Luft zu holen im Endanflug. Ist vor allem dazu optimiert worden, um irgendwelche Hamas-Raketen oder sowas abzuschießen, Mörsergeschosse, Artilleriegeschosse, die dort kommen. Alles, was aus höheren Lagen kommt, zum Beispiel jetzt ballistische Raketen und andere Luftziele, die würden dann durch Systeme mittlerer Reichweite wie David-Schleuder, David-Sling oder dann, wenn es dann wirklich um weitreichende ballistische Raketen geht, durch das Arrow-System bekämpft werden. Von dem her ist der Iron Dome ein Nahbereichssystem eigentlich und Israel hat natürlich in Anführungszeichen, was immer strategisch ein bisschen ihre Schwäche ist, ist im Rahmen der Luftverteidigung so ein bisschen ein Vorteil, dass es relativ klein ist. Also wir haben flächenmäßig, wir haben dort nur ungefähr 20.000 Kilometer das Land insgesamt und Bevölkerungszentren noch kleiner. Also kann ich die konzentriert einsetzen und dann entsprechend dort auch die Wirkung erzielen. Um jetzt einen Flächenstaat wie die Ukraine zu schützen, bräuchte ich entweder sehr, sehr viele Systeme oder müsste dann halt gucken, welche Orte ich schütze. Und es ist ein System, aber ein System, das dann mehr so das System für den letzten Augenblick ist. Also alles, was kurz davor ist, einzuschlagen, nochmal zu bekämpfen. Vergleichbare Systeme können durchaus sinnvoll sein und es spricht nichts dagegen, die dort einzusetzen. Aber es muss nicht unbedingt der Iron Dome sein. Und der Iron Dome an sich besteht eigentlich auch nur dadurch, dass viele Systeme zusammengeschaltet werden, mit einem Radar verbunden werden und einer entsprechenden Feuerleitzentrale auch verbunden ist, die nachher dann sagt, welche Ziele sollen bekämpft werden und welche nicht. Die Ukraine macht mit ihrer Luftverteidigung Ähnliches, hat aber andere Systeme dort am Start.
Abschließend eine einfache Frage. Gibt es irgendeine Entwicklung, die Ihnen Hoffnung macht, dass die ukrainische Luftverteidigung sich weiter behaupten kann gegen die immer massiver werdenden Angriffe der russischen Streitkräfte?
Ja, also da gibt's einiges. Das eine ist, gut, wir haben gesehen, dass Russland die Angriffe ausweitet und auch mehr produzieren kann. Da macht Hoffnung, dass die Ukraine selbst in der Lage ist, mit eigener Rüstungsindustrie Abwehrmaßnahmen wie die Abwehrdrohnen und Abfangdrohnen zu entwickeln und einzusetzen und hoffentlich Erfolg damit hat. Damit würde schon mal ein Großteil dieser Angriffe dann neutralisiert werden. Und das andere ist, dass jetzt auch Deutschland unter anderem, aber auch andere, die NATO, da mal wieder auf die Suche gegangen sind, weitere Patriot-Systeme für die Ukraine zu beschaffen, um zum Beispiel aus dem, was gerade produziert wird, Dinge vorzuziehen und dann mit Tauschgeschäften und Vergleichbarem die Ukraine prioritär zu beliefern. Die USA haben das ja mehr oder weniger freigegeben, dass die NATO in den USA Waffen kaufen kann, um die dann an die Ukraine weiterzugeben. Das ist sicherlich ein Punkt. Der Hersteller von Patriot baut die Produktionsrate der Raketen geradeaus, also der Abfangkörper. Und auch in Deutschland gibt es gerade Gespräche, in die Produktion als Lizenzfertigung mit einzusteigen, um die europäischen Bedarfe da zu decken.
Ja, vielen Dank für Ihre Erläuterung, Andreas Rapp vom GIDS, dem Think Tank der Bundeswehr.
Herzlichen Dank.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wir haben jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Ingo Zamperoni, einer der beiden Hosts von Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuen Folge gehen Jiffer und ich diesmal vor allem auf einige innenpolitische Themen ein. Zum einen die jüngsten Erfolge von Präsident Donald Trump in seinem Feldzug, kann man es fast schon nennen, gegen die Medien. Zum Beispiel die fragwürdigen Vergleiche, die große Sender wie CBS oder ABC für mehrere Millionen Dollar eingegangen sind, um einer Klage Trumps vor Gericht aus dem Weg zu gehen. Und welche Auswirkungen das auf die Pressefreiheit in dem Land hat. Oder die Etatkürzungen bei öffentlichen Sendern in den USA, die gerade durch den Kongress gegangen sind. Oder das Aus für Steve Colbert's Late Night Show, einem der schärfsten Kritiker Trumps. Aber wir analysieren auch nochmal den ganzen Wirbel um die Epstein-Akten und wie die Kiss-Cam-Szene bei einem Coldplay-Konzert viral ging. Das und mehr in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein.
ARD